Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Diesen ersten Song habe ich ausgesucht, weil er so schön ist, aber auch, weil er einen Bezug zu meinem heutigen Gast hat. Das ist Steve Winwood, also nicht der Gast, der Interpret, Spanish Dancer. Steve Winwood, Spanish Dancer. Arc of a Diver heißt das Album, sehr, sehr schön. So, und das hier ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit Daniel Brühl, 34, Schauspieler. Olé, da bist du ja, riefen die Barcelonesen aus, als Daniel Cesar im Sommer 78 zur Welt kommt. Die Familie zieht nach Köln, Daniel wird zweisprachig erzogen und übernimmt mit 8 seine erste Rolle in einem Hörspiel. Mit 15 arbeitet er vor der Kamera und nach Abitur und Zivildienst kommt die große Filmwelle für Brühl ins Rollen. Spätestens als 2003 Goodbye Lenin in die Kinos kommt, verliert der Schauspieler seinen Geheimtipp-Status. Jetzt hat er ein Buch über seine Heimatstadt Barcelona geschrieben und in Kreuzberg eine Tapas-Bar eröffnet. Benvin Goods, wir freuen uns sehr. Daniel Brühl jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Willkommen nochmal.
Hola Bettina.
Das geht ja gleich super los. Ich hoffe, du weißt das zu würdigen, dass Marion das in Katalan gesagt hat, dieses herzlich willkommen.
Ja, und einen perfekten Akzent.
Wir sind uns schon mal begegnet, aber du wirst dich nicht erinnern, aber vielleicht auch doch.
Bonban.
Bonban. Es war in Kanaren. Ich war in Kanaren in einem Lorbeerwald. Ich war mit meinem Freund.
Ernsthaft?
Weißt
in
du nicht mehr?
Gomera.
Ja.
Wirklich?
Da war doch so ein Paar, das auf dich zukam. Erinnerst du dich?
Ja, da kam ein Paar auf mich zu. Das warst du?
Das war ich.
Wahnsinn.
Was sagte dieses Paar?
Weiß ich nicht mehr. Was hast du mir gesagt?
Hallo Lenin oder so.
Ach ja,
Nein, das war ich nicht. Aber ich wollte nur hören, ob du dich daran erinnerst. Also das muss in puncto Bekanntheit, man geht durch so einen einsamen Lorbeerwald. Auf Gomera begegnen einem ja sonst nur so Leute, die gefilzte Klamotten tragen und sowas eigentlich nicht sagen würden.
Das ist echt lustig, dass du das sagst, weil das war wirklich das erste Mal, wo ich dachte, irgendwas hat sich jetzt verändert. Wenn ich jetzt am Arsch der Welt tatsächlich mit Lenin begrüßt wurde, du tust jetzt so, als wäre es nicht gewesen.
Warst sag mal, ich war das nicht. Ich war das wirklich nicht.
Aber das stimmt. Da merkte ich jetzt, okay, jetzt ist irgendwas anders.
Und dann ist dir noch eine Geschichte passiert, die ist auch einem anderen Schauspieler passiert. Und ich habe versucht, mich zu erinnern. Wir haben auch in der Hörbar kurz darüber gesprochen. Ich glaube, es war Florian Lukas. Aber das liegt schon so viele Jahre zurück. Es wird wahrscheinlich vielen deiner Kollegen schon passieren. Nein, super. Ich muss mal kurz nachgucken, wo das war. Ich habe mir das notiert. In Barcelona war das 2005.
Ja.
Da kam auch wieder ein Pärchen auf dich zu.
Ach so, ja. Das war unangenehm.
Erzähl die Geschichte.
Das war unangenehm. Ich war im Park und schon daran gewöhnt, dass man so auf mich zukommt. Und da kam ein Paar, die stellten sich als Schweden raus, aber sie hätten auch durchaus deutsch sein können, blond, kam zielstrebig auf mich zu.
Mit einer Kamera.
Mit einer Kamera. Und das Erste, was ich mache, ist gleich meinen Arm um die Frau zu legen und den Typen anzugucken. Und völlig irritiert meinte der schwedische Mann, wir wollten, dass du ein Foto von uns machst. Und ich stand da wie der letzte Depp. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt auch noch sage, you know, in my country, in my village, I'm a famous actor, dann wird's immer schlimmer. Also sagte ich einfach gar nichts mehr und bin abgehauen. Und die guckt mir nur so ein bisschen mitleidig und irritiert hinterher. Ja, das war sehr peinlich.
Eine Freundin von mir ist das mal passiert, die Schauspielerin, und war einkaufen. Und bei der Bezahlung sagte die Kassiererin, so, und jetzt hätte ich gerne noch ein Autogramm von Ihnen, woraufhin sie so eine Autogrammkarte rausholte, so einen auf dick machte und die ganze Kassenschlange hinter ihr schon so, oh, und diese Kassiererin sagte, nee, hier, auf der EC-Beleg, so, sie sollte eigentlich nur unterschreiben, das ist dir offenbar noch nicht passiert.
Ihr
müsst aufpassen, ihr Schauspieler, da denkt man immer, das Leben wird einfacher, aber so ist es nicht.
Ja, nee.
So, also, du bist ja Daniel Brühl, das klingt so, der ist in Ehrenfeld aufgewachsen. Ehrenfeld,
Ehrenfeld.
Ehrenfeld. Mhm. Aber inzwischen, es wird sich herumgesprochen haben, du bist halb Spanier, aber eigentlich halb Katalane, würdest du sagen, ne? Und dein Name lautet deswegen auch, wenn du ihn aussprichst?
Daniel Martín César Brühl González.
Brühl.
Ja.
So Brühl González.
Meine Mutter das heute noch.
González ist dann der Nachname deiner Mutter.
Richtig, man hat da immer beide.
Dein Vater, der als Deutscher durchgeht, wurde aber in Sao Paulo geboren, ist also
richtig, ja.
Brasilianer, nein?
Wenn du in Brasilien geboren wirst, bist du dein Leben lang vom Pass her, bist du Brasilianer.
Also bist du nicht mal halb Deutscher, halb Katalaner, sondern...
Nee, er hatte beide.
Ach so, okay.
Und dadurch, dass er immer in Deutschland gelebt hat, war er schon Deutscher und nicht Brasilianer.
Ich verstehe. Gleich wird es auch eine schöne Geschichte geben, die davon erzählt, wie deine Eltern sich kennengelernt haben. Mhm. Dein Vater ist leider vor 2 Jahren verstorben. Mhm. Der war Regisseur, auch beim WDR unter anderem. Ihr habt auch mal zusammen gearbeitet, ne? Mhm.
Genau, es war 99. Genau, mit Katharina Schüttler, meiner allerbesten Freundin, auch großartige Schauspielerin.
Ja.
Und ich bin der Patenonkel ihres Kindes, bin ich ganz stolz.
Ach, guck mal. Mhm. Und wie war es mit deinem Vater zu arbeiten? Besonders anstrengend oder besonders easy?
Nee, das war gut. Man hat sich vorher, habe ich mich ein bisschen eingeschissen. Ich wollte sogar fast noch kurz den Film absagen, weil ich mir das dann doch irgendwie nicht vorstellen konnte, dass der Vater plötzlich auch der Chef und Regisseur ist. Aber ich habe es dann zum Glück gemacht und es war dann viel lockerer, als wir beide dachten. Also das lief sehr harmonisch ab. Nur bei so einer Liebesszene, die Katharina und ich dann im Bett spielen mussten, war es für mich ein bisschen absurd. Der Vater am Monitor, beste Freundin, so Trüffel, Trüffel. Also, bist sogar dabei.
Ja, ich habe Trüffel hier für jede richtige Antwort. So, apropos, und das, das bringt mich nämlich zu Folgendem. Du als Katalaner, der ja auch in vielen Interviews sagt, ja, ich muss meine Wurzeln besser kennenlernen und früher habe ich das so ein bisschen nicht verleugnet, aber mich nicht gut genug drum gekümmert. Jetzt wollen wir einfach mal sehen, wo stehst du? Wo stehst du und wie gut kennst du dich vor allen Dingen aus mit diesen Wurzeln? Und ich habe ein paar spanische Sprichwörter herausgesucht, so Redewendungen. Mhm. Und habe mir aber auch noch ein paar eigene dazu ausgedacht. Mhm. Und du musst jetzt die richtigen von den falschen unterscheiden. Und für jeden Spruch, den du nicht richtig errätst oder für jeden Fehler, den du machst, werde ich mir in deiner neuen Tapas-Bar irgendwas vom kalten Buffet aussuchen.
Oh Gott, das wird teuer für mich wahrscheinlich.
Ja, hoffentlich. So,
was kriege ich denn dann?
Hier, deine Trüffel,
ja,
habe ich gedacht.
Okay, ja. Also, ich auch hoffen.
Sind ja eh abgelaufen. So, also, geht's mal los, ganz einfach. Gute Gesellschaft ist wie ein gut bestelltes Feld.
Oh Gott.
Und du hast auch immer nur 5 Sekunden Zeit.
Ach so. Das ist ja so. Kein Joker und ich kann nicht, naja, meine Mutter anrufen.
Doch, das könntest du. Wenn du es live machen würdest, könntest du das.
Gute Gesellschaft, das auf... Ja, das mache ich mal Spaß. Könnte ich mir als richtig vorstellen.
Ja, so. Also meine erste Vorspeise ist schon mal gesichert. Das ist nur ausgedacht.
Scheiße.
Zweiter Spruch. Oh. Um Stierkämpfer zu werden, muss man erst lernen, Stier zu sein.
Das ist richtig.
Ja, das, guck mal. Gut. Nur wer geliebt hat, wird wissen, wie die Gitarre klingt.
Das klingt so furchtbar cheesy. Also vielleicht hat sich das irgendein Andaluser, aber ist, glaube ich, nicht.
Schön. Du hast recht. So.
Das klingt so, das sehr nach Bettina Rust.
Sehr nett. Vielen Dank. Cheesy. Dann kommen wir jetzt mal zu deinem ersten Song. Aber du bist noch nicht erlöst. Hier gibt es noch ein paar auf meiner Seite. So, New Order hast du mitgebracht.
Ja.
Bizarre Love.
Triangle.
Ja? Weißt du, wie? Ja? Mhm. Also es heißt nicht nur Bizarre Love, sondern
Bizarre Love Triangle.
Mhm. Oh, ist das vielleicht schon ein Hinweis auf diese Dreiecksgeschichte, die ihr hattet, Triangel, in dieser Band, in der du gespielt hast, wo du eine Freundin hattest, die sich auch in den Gitarristen verliebt hat?
Woher weißt du, ja, wen hast du, was sind denn deine Quellen? Das ist ja schlimm.
150 Seiten Archivmaterial.
Ich hau gleich ab. Das stimmt, ja.
Ist das ein Verweis darauf, dieser Song?
War auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Und ja, insofern, ich habe da wirklich bei der Auswahl gar nicht daran gedacht. Das ist halt eine Band, die habe ich immer gehört, weil ich ältere Geschwister hatte. Und ich dachte in der Schule damals, ich bin der Einzige, der coole Musik hört, weil ich immer die, wie gesagt, die Musik meiner Schwester höre. Und die anderen haben da alle nur so einen Kack gehört wie... wie hieß dieses schwedische Pop-Duo?
Oh, Roxette. Ace of Base.
Oder Ace of Base, genau, noch besser. Und da habe ich dann schon New Order gehört und bis heute. Und jetzt war ich neulich im Konzert und fand das eigentlich ganz schön in der Arena.
Und du warst nicht der Coole mit der Musik? Das ist ja erstaunlich.
Ich war der Coole. Ja, ja, nur keiner hat es begriffen. Ich bin dann immer alleine auf irgendwelche Feiern, wo nur Leute waren, die halt deutlich älter waren.
Och, Daniel.
Ja, ein bisschen traurig.
Der kleine Dani.
Der kleine Dani.
Der kleine Dani. möchte von der Party abgeholt werden. Nein, deswegen bist du deinem Alter nämlich auch schon weit voraus.
Genau.
New Order, Bizarre Love Triangle. Das sind oder war New Order, mitgebracht von Daniel Brühl, der heute hier zu Gast ist. Katalane. Wir müssen Katalonien ein bisschen kennenlernen, zwischen Mittelmeerküste und den Pyrenäen, ganz klar. Mhm. Hauptstadt Barcelona. Wirtschaftsstärkste Region Spaniens.
Ja, sind sie eigentlich mit dem Baskenland, aber im Moment total verschuldet. Aber ja, das ist die Region, wo noch ein bisschen Industrie ist und das war noch immer Geschäftsleute, die Katalanen. Extrem geizig. In Barcelona vor allem war ja eine wichtige Handelsstadt schon im Mittelalter und das hat sich bis heute gehalten. Also es sind Geschäftsleute.
Und die zweite autonome Gemeinschaft Spaniens, die nach den Kanaren den Stierkampf abschaffte.
Richtig.
Damit ist nicht jeder glücklich.
Nee.
Pilze sind etwas sehr, sehr Wichtiges für die Katalanen. Und ich musste schon sehr lachen, als ich in deinem Buch, über das wir auf jeden Fall noch sprechen werden, Ein Tag in Barcelona, ist dir sehr gut gelungen. Diesem Buch entnahm ich, dass eine der erfolgreichsten Sendungen im spanischen Fernsehen sich tatsächlich um Pilze dreht.
Ja.
Wie können 30 Minuten Sendezeit mit Pilzen gefüllt werden?
Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich schaue. Dass die Leute gebannt vor der Glotze hocken und sich die Geheimtipps von irgendwelchen anderen katalanischen Landsleuten anhören und ansehen, die dann irgendeinem Wäldchen irgendwo in den Pyrenäen wieder einen Superpilz entdeckt haben, einen Superpilz-Spot. Ein enger Freund von mir, der Koch, ist, meint, ja, wir Katalanen sind nun mal geizig und dadurch, dass die umsonst zu haben sind, lieben die Katalanen das, dass du dann eine leckere Pilzpfanne für umsonst dir im Wald besorgen kannst. Die lieben Pilze. Und ich bin gar nicht so der Pilzfan, muss ich dazu sagen. Also das ist so eine Leidenschaft, die ich nicht so ganz teilen kann.
Hat denn dann der gemeine Katalane auch immer ein Taschenmesser bei sich? Denn die größte Sünde, die man begehen kann, ist ja einen Pilz auszurupfen. Man muss ihn ja abschneiden.
Genau.
Weil die Menschen gehen tatsächlich so häufig sie können in die Pilze.
Ja, auf dem Land wirst du auf sich ja, mit Sicherheit auf Leute treffen, die ein Pilzmesser in der Tasche haben.
Griffbereit, ja.
Genau.
Ja, sowas kann ein, ja.
Und das hoffentlich nur dafür benutzen.
Oasis hast du mitgebracht. Und du hast, als die Sendung losging, gesagt, oh, hätte ich gewusst, hätte ich ja viel persönlichere Songs mitgebracht.
Ja.
Ja, wie hätte ich gewusst? Du kennst die Sendung. Warst du jetzt zu feige, um die richtig super Geschichten zu erzählen? Oder?
Du weißt, wie das ist mit denen. Man hat nicht viel Zeit. Und dann, ja.
Du kannst dich nicht immer raussetzen mit dem Charme, den du hast.
Und ich dachte, das ist immer so spezielle Musik. Die werden die nicht haben, weil die nicht sind so cool.
Ja, ein bisschen super cool. Was ist was sagt man? Historia zu Oasis.
Oasis.
Was ist die Geschichte von es?
Naja, ich habe ja irgendwann eine Band gehabt. Lustigerweise einen Gitarristen, den habe ich 15...
Zwei Bands,
genau. Aber die Hauptband, also die wichtige Band...
Welche
die,
war das?
Ich kann dir den wirklich nicht nennen, weil der so...
Dann gucke ich in meine Unterlagen, ist doch gar kein Ding. So, wollen wir mal sehen. Also die eine Band hieß Gun to Pax und die andere hieß Purge. Was soll's? Gewöhn dich dran.
Super. Ich merke schon, man kann dir nichts verheimlichen. Ja, super. Also dann...
Für welche hast du dich denn jetzt geschämt? Für Gun to Pax?
Gun to Pax, genau. Da habe ich den Gitarristen... Lass uns ganz schnell weiterreden. Ich habe den Gitarristen getroffen auf der Straße neulich und wir hatten einen super Abend, weil wir hatten uns 15 Jahre nicht gesehen. Und er hatte tatsächlich ein paar Songs noch auf dem iPod. Und da habe ich genau wieder rausgespürt, dass ich war eigentlich immer klingen wollte wie so eine Britpop-Band. Das war damals die Musik, das war meine Jugendmusik. Und einer der tollen Songs war halt von Oasis, ich glaube es ist Slide Away.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit dem Schauspieler Daniel Brühl. Und jetzt habe ich einen Song mitgebracht, von dem ich weiß, dass du, Daniel, ihn früher gesungen hast. Mhm. Möchtest du uns schon mal sozusagen...
Hoy en mi ventana brilla el sol. Mi corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas?
Super. Und ich als nicht Spanisch sprechende dachte, ¿por qué? Heißt warum, also warum gehst du, aber es heißt, weil du gehst. ¿Por qué te vas? Jeanette.
Schön.
¿Por qué te vas, Jeanette? Mitgebracht von Daniel Brühl, der heute hier zu Gast ist und der hier den ultimativen Einbürgerungstest als Katalane bestehen muss, anhand von Sprichwörtern, wenn man so will. Weiter geht es. Also, welches ist richtig und welches habe ich mir nur ausgedacht? Sacke mehr, du schlaue Mann. So, ein Mann mit vielen Schuhen kann auf vielen Wegen gehen.
Klingt super. Allein deshalb glaube ich dran, dass das richtig ist.
Super! Ausgedacht. Schon meine zweite Vollspeise ist ja schon, ja? So. Wer ein Maultier ohne Fehler wünscht, muss zu Fuß gehen.
Also Maultier ist ein wichtiges, der Esel ist das Nationaltier, der Katalan. Ich glaube, dass es richtig ist.
Richtig. Wer ein Schiff besitzt, der muss sich kein Maultier halten. Na, dann ist es ja.
Schon wieder
pipi.
Was mit dem Maultier, dann stimmt es wieder wahrscheinlich.
Aha, in die Falle.
Nein, ja, du, oh Mann, ey.
Ach, super. Ja, ich arbeite mit Tricks. Du bist doch so ein Spieler, denke ich.
Ja, ein schlechter, wie ich gerade feststelle.
Super. Ich muss mir das notieren, dass ich jetzt schon drei habe.
Ich
hasse
es zu verlieren, Bettina, dass du das weißt. Ich reiß gleich den Tisch.
Super, ist das gut. Super. Warte, es geht noch etwas weiter. Komm, ist okay. Das ist jetzt einfach. Wer viele Söhne hat, braucht kein großes Haus.
Wer viele Söhne hat, braucht kein großes Haus. Was für ein Quatsch. Stimmt. Nee, ist ausgedacht.
Ja, du hast zuerst stimmt gesagt.
Nein, ausgedacht ist.
Das ist ein Punkt für mich. So, eins noch, bevor es weitergeht. Oh, mir geht's richtig gut gerade.
Wie kann man denn auf so ein schwachsinniges Ding auch reinfallen? Wollte natürlich. Wer viele
Wieso?
Söhne
hat, das ist gar nicht so. Hallo, wenn ich mir das ausdenke, muss das doch nicht schwach. Wer viele Söhne hat, braucht kein großes Haus, weil die Söhne, habe ich mir so gedacht.
Ihre Häuser haben, wo eben.
Na, früh arbeiten gehen und weil sie dann ausziehen, weil sie ja früh selbst eigene Familien gründen. So, hallo, du musst mal mehr denken wie ein Katalane. Ja? Mensch.
Ich bin jetzt schon ganz, ganz schlecht.
Und jetzt, das könnte natürlich ein Hinweis sein auf die wirtschaftliche Situation Spaniens gerade. Und mehr Hilfen kann ich wirklich nicht geben. Was du morgen tun kannst, musst du nicht heute tun.
Na, das ist sehr spanisch. Das muss auf jeden Fall stimmen.
Richtig. Ah, da müssen diese zwei Seelen in deiner Brust wirklich kämpfen. Denn dieses, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, wird sicher auch seinen Weg bahnen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch der spanische Teil in mir. Das beherzige ich sehr.
Je nach.
An dem Buch habe ich ja auch 3,5 Jahre geschrieben.
Gut, dann gucken wir mal, wie dein Leben sonst so, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Dein Vater haben wir ja schon vorgestellt, Hanno Brühl, der leider nicht mehr lebt. Deine Mutter Marisa, Lehrerin aus Katalonien. Und jetzt in der schnellen Version, wie sich die beiden kennengelernt haben. Das war noch zu Franco-Zeiten. Denn das Schöne daran ist, es betrifft ja nicht nur die beiden, sondern eure ganze Familie.
Ganze Familie, ja, ist lustige Geschichte. Mein Vater und seine zwei Brüder, alle Kinder hatten einen Vornamen mit H am Anfang. Also Hanno, Hein und Hartmut, also mein Vater und seine zwei Brüder, sind immer in einen Urlaubsort in Spanien gefahren, der noch kein Urlaubsort eigentlich war damals. Es waren wirklich die ersten Deutschen, die da ankamen. Altafulla, wunderschönes Dorf damals mit einem wunderschönen Schloss und herrlichem Strand. Und einige Franzosen haben da auch Urlaub gemacht. Und da hat mein Vater, meine Mutter Marisa kennengelernt und meine beiden Onkels Hein und Hartmut haben beide eine Françoise kennengelernt. Eine aus Toulouse und eine aus Paris. Und alle sind dann aber nach Köln gezogen, weil mein Vater beim WDR Fernsehen gearbeitet hat, mein Onkel Hein beim WDR Hörfunk und mein Onkel Hartmut bei der Deutschen Welle. Und für uns Kinder war es natürlich sehr lustig.
Und die haben alle geheiratet.
Alle geheiratet.
Unglaublich.
Und immer zusammengeblieben.
Wahnsinn.
Ja, und im ganz kurzen Abstand auch hintereinander geheiratet.
Das muss eine schöne Kindheit gewesen sein, mit diesen ganzen Menschen, deiner ganzen Familie in einem Haus. Dazu kommt noch ein großer Bruder und eine große Schwester, von der wir eben gerade schon gehört haben, die dich musikalisch, finde ich, gar nicht so schlecht sozialisiert hat.
Ja.
Da hätte Schlimmeres passieren können,
ja,
tatsächlich.
Aber hallo.
So, du bist ein süßer Fratz gewesen, der schon ganz gerne im Mittelpunkt stehen wollte.
Mhm.
Und manchmal, du gemeines kleines Kind, hast du dich totgestellt.
Ja, das habe ich immer am liebsten gemocht, weil die Reaktion dann immer am heftigsten war. Ne? Und meine Mutter vor allem dachte ich, dass es nach dem ersten Mal ja nicht mehr funktionieren kann, aber es hat irgendwie 2-3 Mal funktioniert. Ich habe es natürlich dann immer variiert. Also erstmal ein spitzer Schrei, woraufhin dann meine Mutter aus dem anderen Ende der Wohnung angerannt kam. Und dann lag ich entweder mal in der Wanne mit dem Föhn oder...
Was?
Ja.
Wie, was?
Natürlich nicht angeschlossen, aber so, dass ich...
Nein.
Das ist möglichst echt. Also ich hab
so das, sehr hast du das... Wie alt warst du denn da?
Jünger als ich jetzt... Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, aber ich muss 4, 5, 6...
Und da warst du schon... Das ist ja richtig perfide. Ich dachte ja. Jetzt einfach, du legst dich auf den Boden und zitterst so ein bisschen und bist dann still, aber...
Nee.
Mit dem Föhn?
Eine fiese Möb, wie man bei uns in Köln sagt. Ich hab da... Ja. Das war richtig raffiniert. Und das mochte meine Mutter natürlich auch
Wurdest du bestraft?
Nee, das ist cool. Ich glaube, höchstens eine Backpfeife oder eine kurze Schimpftirade auf Spanisch und damit war es.
Interessant. Mhm. Nee, ich wurde nicht bestraft, nur eine kurze Backpfeife. Das würde jetzt natürlich, wenn es nicht so viele andere interessante Sachen zu besprechen gäbe, die interessante Diskussion eröffnen. Eine Ohrfeige hat noch niemandem geschadet, ja oder nein?
Mir hat es nicht geschadet.
Ja, du bist zweisprachig erzogen worden. Und hast früh und gerne viel Fußball gespielt. Noch heute legendär sind deine Flanken. Sagt man, munkelt man. Würdest du das bestätigen?
Ich weiß nicht, wer das erzählt hat. Wahrscheinlich ich selber irgendwann. Ne?
Ja.
Ich glaube, ich hatte ganz gutes Ballgefühl, aber ich war dann doch kein wirklich guter Fußballer.
Aber die Liebe...
Umso mehr Fußballfan.
Ja, die Liebe hat, die hat nie aufgehört. Du bist das so ein Erweckungserlebnis. In Spanien war das in Barcelona.
Mhm.
Mit deinem Onkel Juan.
Mit meinem Onkel Juan, ja, den ich sehr lieb habe. Mein Lieblingsonkel. Und da war es um mich geschehen. Das erste Mal im Camp Nou, das ist das zweitgrößte Stadion der Welt. Und im Moment, und damals noch nicht, aber im Moment auf jeden Fall auch die weltbeste Mannschaft, finde ich nach wie vor. Das ist schon super, weil wenn man Fußballfan ist und sich überlegt, wie viele Tausende und Millionen Vereine es gibt auf dieser Welt und man ausgerechnet Barcelona erwischt hat und dann Bezug zu hat, weil man daher ist, dann ist das wirklich herrlich, weil da lohnt es sich eigentlich, jeden Samstag könnte man ins Stadion gehen. Würde ich auch mal knallhart machen.
Wobei du auch den ersten FC Köln liebst, das muss man auch sagen.
Diese Liebe ebbt so ein bisschen ab. Ich liebe ihn noch, aber es fällt einem schon schwer. Vor allem, weil der Verein und auch die Fans, also was man da jetzt lesen muss, dass irgendwie so ein dieser eine Spieler Pezzoni da bedroht wird von irgendwelchen Fans, die den Prügel androhen. Weil also es ist alles so mies im Moment, dass einem das so ein bisschen schwer fällt, da Fan von zu sein.
Dein Geburtstag ist der 16. Juni, in dem Fall 78. Am 16. Juni 54 wurde die erste offizielle Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Zürich eröffnet. Also auf jeden Fall so ein Fußballdatum. Am 16. Juni 67 kam Jürgen Klopp zur Welt.
Ja?
Ja. Und am 16. Juni, nee, das solltest du raten. Du bist so gut im Raten.
16. Juni.
In welchem? Warte, du weißt doch noch gar nicht, was ich frage.
Also mal, vereinfachst jetzt. Du merkst schon, das mit dem Quiz, der ist ein bisschen blöd. Deshalb müssen wir es ein bisschen einfacher
machen. Multiple choice, ich gebe dir jetzt vier Sachen vor. Das japanische Gesundheitsministerium genehmigte den Verkauf der Antibabypille. Wann war das? 1900?
78.
99. Unglaublich, 99. Oder?
Echt?
Ja, unglaublich. So, aber wir wollen da nicht weiter. Ich kann den nächsten Song nicht aussprechen.
Kannst du nicht?
Nein.
Erstens schön, dass du auf einmal was nicht kannst.
Erstens, er liegt mir nicht vor. Zweitens, würde ich es nicht können.
Okay. Handelt es sich dabei um...
um ein Defizit, ja. Ist das schön für dich? Das?
Aber ist es Dorian?
Wenn du es ausgesucht hast, ist es Dorian.
Dann ist es Dorian.
Und wie heißt
cualquier
es?
Otra parte.
Was heißt das?
Irgendein anderer Ort.
Und gibt es eine Geschichte oder nicht?
Das ist eine barcelonesische Pophymne, würde ich mal sagen. Jedes Mal, wenn ich das höre, auf einem Tanzflur im iberischen...
Tanzflur?
Nein, in dem iberischen Bereich, dann... tanze ich dazu, wie ein Spanish Dancer.
Oh, damit hast du mich gleich wieder versöhnt. Ja, das war Dorian. Sagst du nochmal, wie der Titel hieß?
Cualquier otra parte.
Gut.
Den Text kann man nachlesen in meinem Buch.
Dass du sowas sagen würdest, hätte ich niemals
vermutet. Was ist denn jetzt schon wieder los?
Den Text kann man nachlesen in meinem Buch. Eigentlich wurde Stimme hinten hoch, wie auch viele andere Sachen, die ich erlebt habe. Das Buch ist übrigens bei Ullstein erschienen. Das heißt, ein Tag in Barcelona.
Ich dachte, jetzt wäre der Zeitpunkt elegante
Gerne, mach.
Überleitung. Mach. Also, liebe Hörer. Nein, das wollte ich doch jetzt nur netterweise, falls man den Song gehört hat und den total klasse findet wie ich und sich denkt, Mist, habe ich jetzt nicht verstanden, kann man ganz einfach für 18 Euro das Buch Ein Tag in Barcelona von Daniel Brühl beim Ullstein Verlag gerade erschienen, nachlesen.
Ja, wenn man wenigstens ich noch eine Download-Option hätte, um das Lied dann auch gleich runterzuladen. Tatsächlich ist es so, dass ich dieses Buch, und das sage ich jetzt nicht, weil mein Gast anfängt, mir leid zu tun, sondern weil ich es wirklich so empfunden habe. Es ist ein Buch, das mir sehr viel Spaß macht. Und es gibt zwar jemanden, der dir zur Seite stand bei Javier.
Ja.
Cáceres.
Aber eine wunderschöne Stadt in Spanien übrigens, falls ein, du das noch nicht wusstest.
Nein, ein Journalist der Süddeutschen Zeitung. Aber du hast mir eben gerade gesagt, weil ich so wirklich beeindruckt war von der Art, wie du schreibst.
Das hast du mir gar nicht zugetraut, ne? Weil so Schauspieler knapp über Fußballer, ne?
Ich habe dir jetzt gerade nicht zugehört, aber nein, es ist wirklich, es hat Spaß gemacht. Und tatsächlich Zutrauen, damit gehen wir in eine Richtung.
Jetzt kommt.
Nein, es ist, das hast du auch schon so oft gehört und auch schon so oft kommentiert. Das Bild, das man von dir haben könnte, ja? Mhm. Also dieses Bild, gegen das du auch eigentlich mit deinen Rollen anarbeitest und auf jeden Fall mit den Interviews. Also das hat sich bei mir ziemlich schnell relativiert, aber ich muss auch sagen, ich habe dich eher für jemanden gehalten, der introvertiert ist. Und weiß ich nicht, ob schüchtern, aber keinesfalls so humorvoll und keinesfalls so frech und so ein Gambler. Denn das bist so. Du spielst ja wirklich gerne im Leben mit den Menschen, jetzt gar nicht berechnend böse, sondern du gehst irgendwie sehr selbstbewusst und offensiv durchs Leben.
Ja, das ist schön, dass du das sagst, das stimmt. Ja.
Und so, und das schlägt sich auch, finde ich, auf deine Art nieder, wie du das, wie du dieses Buch geschrieben hast. Also deine Gedanken sind da im Grunde so.
Ja, weil die Gefahr ist ja immer, das finde ich auch immer furchtbar, ne? Wenn man irgendwie dann doch, ich habe ja auch gemerkt, je persönlicher es wird, desto netter. Weil am Anfang wollte ich mich da nicht zu stark einbringen. Ich wollte die Stadt im Vordergrund stehen haben. Ich habe dann aber zum Teil so langweilige Sachen geschrieben, dass mein lieber Freund Javier Cáceres mir das um die Ohren gehauen hat und gesagt, es ist stinkend langweilig, es interessiert keinen Menschen. Aber das andere Kapitel ist lustig, da wo du über deine Familie erzählst und so. Und das heißt, das Buch ist persönlicher geworden. Ich bin aber auch ganz, ganz glücklich mit. Und da war aber halt eben die Gefahr, weil ich das furchtbar finde, wenn Leute anfangen, sich selber so zu beweihräuchern und sich so ein bisschen immer ins rechte Licht setzen wollen. Und das war mir gleich klar, dass ich das nicht machen will. Deshalb immer mit einem zwinkernden Auge und mit Humor und auch über sich lachen können, finde ich wahnsinnig witzig. Und das habe ich halt versucht.
Das kippt ja auch manchmal. Also die Leute, die wissen, dass es nicht gut ist, einen auf dicke Hose zu machen, die übertreiben es ja auch manchmal mit der Selbstironie.
Mit dem Gegenteil,
ne?
Genau.
Oh, das ist dann auch so anstrengend.
Das auch,
aber das ist dir auch, wie ich finde, das darf ich sagen, gut gelungen. Und ich bin nicht gezwungen worden, das so zu sagen. Und im Übrigen, wir verlosen auch drei dieser Bücher. Signiert. Allerdings wissen wir noch nicht, wer gewinnt. Deswegen wird ihr Name da nicht drinstehen. Aber irgendwas Schönes, Spanisches. Sag nochmal den Namen deines Freundes.
Javier Cáceres.
Oh Gott, das ist so. Und wenn ich das nächste Mal gewinne, bei dem Spiel musst du eine Stunde lang immer diesen Namen sagen. Ja.
Gerne.
Gut. Aber nicht jetzt hier on air. Wir kommen ja auch schon zum letzten Song in dieser ersten Stunde der Hörbar. Sigur Rós. Wahrscheinlich wird das überhaupt, das ist isländisch, glaube ich, ne?
Sigur Rós, ja.
Sigur Rós.
Ich war dreimal in Island, ich habe da ganz, ganz enge Freunde, habe da sogar einen Film gedreht, den hier natürlich kein Arsch gesehen hat, einen isländischen Film, sehr lustig. Und ich, die Isländer sind wie die Menschen ganz im Süden Europas, sind die nettesten Leute, die man sich vorstellen kann. Natürlich alles so Wikinger, aber total herzlich. Und das ist ein ganz irres Land, kann ich auch nur jedem empfehlen. Erst nach Barcelona und dann nach Reykjavik.
Du hast überall Freunde, habe ich so den Eindruck. Und ja, du findest auch schnell. Nein, du findest auch schnell Freunde.
Ja, ist auch kein Wunder.
Weil du,
nachdem, was du da gerade eben erzählt hast.
Ja, du gehst auch gerne so alleine rum. Ne? Das magst du, glaube ich, ganz gerne, dass du dich nicht immer nur in Gesellschaft tummelst, sondern alleine durch die Welt gehst. Also du bist ja, du bist ja gebunden, so ist es ja nicht. Und die Weltöffentlichkeit weiß ja auch, dass du lange mit Jessica Schwarz zusammen warst. Das ging ja durch die Boulevardpresse und das ist seit einigen Jahren nicht mehr der Fall. Du hast eine neue Freundin, die passt namentlich auf jeden Fall zu deinem Gemüt. Felicitas?
Felicidad könnte man auch in Spanisch sagen, genau. Ja, ja.
Ja. So, und von den Geysiren, werden die so ausgesprochen?
Ja.
Von den Geysiren, hast du dich da mal in einen gestellt? Kann man sich in einen Geysir stellen?
Du kannst dich dran stellen. Du kannst dich dran stellen, das ist irre. Und das geht dann wirklich einige mit ziemlich akkuratem Rhythmus, als wäre es ein Schweizer Uhrwerk. Alle paar Minuten pfeifen die hoch und das ist schon irre. Also diese Natur ist da sowieso der Wahnsinn.
Ist es heiß, ist es warm, ist es angenehm oder es brennt es oder...
Achso, du bist ein Geysir. Ich meine, es gibt ja auch diese Tümpel da, in die man sich...
aber die kommen ja nicht hoch, oder kommen die auch
hoch? Die kommen nicht hoch. Da kann man sich drin baden. Das ist warm und draußen ist es ja meistens ziemlich kalt in Island. Und das ist, glaube ich, sehr gesund, in diesem Wasser da rumzudümpeln. Das habe ich auch ein, zwei Mal gemacht.
Ja.
Aber ich war dann auch voll Marlboro-Country-mäßig mit meinem besten Freund dort auf Gänsejagd. Wir haben keine einzige Gans erschossen, keine Angst.
Auf Gänsejagd in Island? Ist das so die Antwort auf, weiß ich nicht, Serengeti war gestern? Geht man auf Gänsejagd nach Island?
Ich wusste das auch nicht. Der Vater meines Freundes Gisli wohnt also wirklich im Arsch der Welt, hat ganz viele Pferde, diese süßen kleinen
Island-Ponys
mit dem fünften Gang. Ne?
Ja.
Ist auch irre. Gibt's nur da. Und der wollte mit uns Gänse schießen gehen, hat jeder von uns eine Schrotflinte bekommen, dann so eine Tröte, wo du dann so rumstehst, und dann stehst du da in so einer Wahnsinnslandschaft bei Sonnenuntergang und wir haben, glaube ich, 3 Stunden gewartet, keine einzige Gans kam. Wir haben dann halt Whisky aus der Thermoskanne getrunken, aber trotzdem war es ein ergreifendes Erlebnis. Und dann haben wir noch die Ponys eingetrieben und ich fühlte mich wirklich wie ein Marlboro-Mann.
Ja, aber das klingt auch wirklich gut, ja, das klingt gut. Also dann verzichte ich jetzt auf die spanischen Sprichwörter, die uns rausbringen aus diesem Gefühl.
Uns
irgendwie raus.
Ja.
Und
blöde Idee.
Kannst du den Song bitte vorlesen?
Das ist gemein.
Du kannst doch alles.
Du bist richtig gemein da. Metsut i Airum.
Total falsch.
Von Sigur Rós. Ja.
Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Daniel Brühl, dem Katalanen, dem Halbkatalanen, wie er uns ja auch schon unter Beweis versuchte unter Beweis zu stellen. Gut, ist ja egal. Also du bist tatsächlich Musiker gewesen, erst Bassist und dann hast du gesungen.
Ja.
Und Texte geschrieben?
Ja, ich habe vor kurzem ein Tape entdeckt bei mir zu Hause. Das haben wir im Rumräumen gefunden. Und mit Entsetzen musste ich mir anhören, was ich damals da so geschrieben habe.
Das ist so wie so Gedichte, die man...
Ja, so wie man mit 16, 17 drauf ist, ne? Und ganz schlimm, also die sozialkritischen, das ist ja gar nicht so schlimm. Köln, was ist aus dir geworden und so. Ne? Aber dann so, wenn man versuchte, dann so ein bisschen intelligent zu sein und so. Also einer hieß zum Beispiel Catcher in the Rye.
Oh, ne? Ja. So, das ist ja soweit noch ganz gut, aber wie geht's dann weiter?
Naja, eben.
Alles ja, oder gefühlvoll. Also es ist ja auch gemein, wenn sowas dann vor versammelter Mannschaft weitergetragen wird zum Beispiel. Mhm. Also wenn der große Bruder beispielsweise einen Liebesbrief vorträgt, den er gefunden hat, den du mal geschrieben hast. Wie gemein, oder?
Ist sehr gemein,
Habt ihr euch geklappt?
Ja, das Problem ist, wie man ja auch in dem Buch sehen kann, ist mein Bruder älter und stärker, immer gewesen. Das heißt, die Prügeleien, die gab's, aber da habe ich immer den Kürzeren gezogen.
Du warst aber auch ein ganz guter Schüler, glaube ich, und hast sehr früh angefangen, nachdem du einen Vorlesewettbewerb gewonnen hast, mit 8, glaube ich, ist dein Onkel an dich herangetreten, der arbeitete beim Radio und hat dich gefragt, ob du nicht Lust hättest, Hörspiele mitzumachen, was du dann auch getan hast.
Ja, das fand ich super. Das hat richtig Spaß gemacht. Meine erste Gage waren 35 Mark, glaube ich.
Das ist aber in dem Alter ja super.
Ja, klar. Das heißt, ich konnte mir viele Sachen dann auch selber leisten.
Zum Beispiel?
Irgendwann hatte ich dann Karrierebahn habe ich mir immer gewünscht und aber irgendwie nie bekommen. Das ist ein Trauma. Ich habe es mir dann irgendwann viel zu spät, habe ich mir eine zugelegt. Ich glaube, da war ich 20. Habe ich immer noch im Keller. Ja. Und nee, aber dann sparte man auf ein Fahrrad oder was weiß ich. Also das war schön.
Und über diese Geschichte bist du in Synchron reingerutscht und über Synchron dann wahrscheinlich zum Film gekommen. Mhm. Das ging ja auch sehr früh los. Mit 15, glaube ich, hast du das erste Mal vor der Kamera gestanden.
Genau, bei Roland Suso Richter in einem Film, der da hieß Svens Geheimnis. Da habe ich einen Halbstarken gespielt. In so einer komischen Mofa-Gang in Oberhausen war es, glaube ich.
Und deine Eltern haben aber darauf bestanden, dass du die Schule zu Ende machst.
Ja.
Und dafür bist du ihnen heute?
Dankbar.
Sehr schön. Wir können es ja einfach so machen, dass du die Sätze...
Das schaffe ich noch.
Die Sätze...
Vollendest.
Gut. Dann kam das Abitur, obwohl du parallel schon ordentlich gearbeitet hast. Ich glaube, du musstest sogar eingeflogen werden zu irgendeiner Prüfung.
Ja, genau.
Eine andere Prüfung hast du halbglücklich...
geschwänzt.
Ja, mit einem Attest immerhin, aber mit einem sehr komischen Attest.
Ja, ich habe Magen-Darm-Grippe, glaube ich, angegeben, war aber beim HNO-Arzt. Und dann wurde mein Name ausgerufen. Ich sollte doch bitte zur Direktorin ins Beratungszimmer kommen. Mhm. Und dann wurde gefragt, wie das genau sein kann bei einer Abiturklausur, dass man da Schnupfen angibt und Magen-Darm-Grippe. Und dann habe ich erzählt, dass ich ja, was ja stimmt, unter einer Rotznase leide, sehr allergisch bin und dass dieser übermäßige, jetzt wird's richtig appetitlich, also wir essen dann keine Trüffel mehr, dass übermäßig Schleim produziert wird, dann in den Magen geht und das zu einer Magen-Darm-Verstimmung geführt hat. Und diese vollkommen hanebüchene Lüge wurde auch noch allen Ernstes akzeptiert. Ich glaube, die mochten mich einfach.
Diese Idee, Medizin zu studieren, hast du danach?
Nee.
Gut, gab's auch offenbar nie.
Wie ging der Satz jetzt zu Ende? Weil ich, habe ich eigentlich mehr Punkte als Podolski bei dem Quiz, oder?
So, nach dem Abitur versuchtest du dann ebenfalls erfolglos nicht zu wem zu gehen?
Hä?
Zur Bundeswehr.
Ach, zur Bundeswehr, richtig. Ich habe da Zivildienst gemacht.
Genau.
Bei der Arbeiterwohlfahrt in Köln. Und das war, ich habe mich da am Anfang sehr drüber aufgeregt, weil ich natürlich auch so Felix Krull-mäßig bei der Musterung da irgendwelche Gebrechen simulieren wollte. Es klappte aber nicht. Ich war dann T2, glaube ich, also voll tauglich und habe dann Zivildienst gemacht und ich dachte, oh Gott, jetzt verliere ich hier ein Jahr und muss mich da um alte Leute kümmern. Boah. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das war echt einer der coolsten Jahre, die ich so erlebt habe. Es war echt irre Begegnung, weil man da in Berührung kommt mit Menschen, die man einfach so nicht sieht. Und wahrscheinlich das einzige Jahr in meinem Leben, wo ich wirklich das Gefühl hatte, was direkt Nützliches Gutes zu tun.
Du hattest so eine Lieblingsoma. Mhm. Hast du die nach dem Zivildienst nochmal besucht?
Nee, leider nicht. Noch Karten geschrieben, aber und ich habe auch von ihr immer mal eine Nachricht bekommen und dann leider nicht gesehen. Da war ich auch ein bisschen doof, ehrlich gesagt, weil dann denkt man immer, man ist ein junger Mensch und dann ging es bei mir ja auch relativ rasant los mit Filmereien, ständig unterwegs sein und ich beiß mir sehr in den Arsch. Als ich dann die Nachricht hörte, dass sie verstorben ist, war ich sehr, sehr traurig, weil ich dachte, ja, warum habe ich Depp nicht in den Jahren dann nochmal sie besucht?
Stars hast du mitgebracht. Live to the Unhappy Ending, ist das richtig? Heißt der Song so?
Ja. Die Band mag ich sehr. Ich glaube, sie sind aus Kanada. Und das ist ein sehr filmischer Text, filmische Lyrics. Das ist, beschreibt eigentlich einen, das Leben als einen Film.
Da bin ich gespannt.
Ja.
Scene 1. Late at night in Syria. We find ourselves inside.
Radio 1, die Hörbarust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Heute ist Daniel Brühl zu Gast. Sie können diese Sendung, wenn Sie jetzt erst einschalten, als Podcast nochmal komplett anhören, wie auch die vergangenen 51 Sendungen. Also das letzte Jahr haben wir immer ins Internet gestellt. Und das kostet nichts und ist sehr unkompliziert, falls Sie das noch nicht versucht haben. So, nächster Part im... Ich bin ein Spanier-Test.
Ja.
Stimmt es oder ist es ausgedacht? Wer schon lacht, muss nicht mehr trinken.
Ja, könnte sein, könnte nicht sein. Ich sag mal, stimmt nicht.
Du hast einen guten Lauf, du hast recht. Das habe ich ausgedacht. Aber vom Prinzip her?
Ja.
Stimmt es. So. In einem Haus mit vielen Türen ist es niemals still.
Ja, stimmt.
Falsch!
Falsch!
Ach, Afrika fängt bei den Pyrenäen an.
Ja, das stimmt.
Ja, okay, das musstest du ja. Also, so. Und? Einem geschenkten Barsch schaut man nicht in die Kiemen.
In den Arsch.
Ihr Katalanen habt es ja ein bisschen mit
den Arschen.
Ja, ja, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Man hat mir auch hier schon eine gewisse Fixierung unterstellt, weil ich einmal mit Katja Epstein über die Eigenurintherapie gesprochen habe und einmal mit einem Gast über das, kann man unter der Dusche pinkeln oder nicht, was gar nicht von mir kam. Also, deswegen musst du jetzt aufpassen, weil ich weiß, das letzte Kapitel in deinem Buch dreht sich ja im...
Also in Spanien, wir pinkeln nicht in die Dusche oder nicht alle. Das ist jetzt nicht so Usus.
In deinem letzten Kapitel geht es um ganz andere Dinge,
ja,
die man tut, um sich zu erleichtern.
Ja, mit Kacke haben wir es. Also der stimmt auf jeden Fall nicht.
Doch, der stimmt.
Mit dem Barsch?
Ja.
Auf gar keinen Fall.
Aber hundertprozentig. Und ich muss.
Wo hast du das her?
Ich kann dir die Quelle nachher zeigen. Einem geschenkten Barsch schaut man nicht in die Kiemen, finde ich deswegen lustig, weil es ja hier der
Gaul ist.
Ja.
Deshalb dachte ich, das hättest du
super,
dir natürlich
das
jetzt.
Das hätte ich natürlich. Sowas Doofes, sowas Plakatives
kann ich
würde ich mir niemals
nach der Sendung
ausdenken.
Verifizieren.
Ja, kannst du.
Ja, weil ich glaube dir langsam einfach nicht mehr.
Musst du
funkelst.
Ja, nicht. Ja, ich funkel vor allen Dingen. Ja. Flunkern heißt das. Funkeln. Wie süß. ich funkel. Weil ich ein Stern bin. So, Daniel, sprechen wir doch jetzt mal über den Duft von Lavendel mit Dame Judi Dench und Maggie Smith.
Ja.
Super. Also mit was für Leuten du überhaupt schon gedreht hast, eigentlich müsstest du, eigentlich hast du es gar nicht nötig, hierher zu kommen. Let's face it.
Nee, aber da siehst du mal, wie nett ich bin.
Finde ich super.
Dass ich das Zeitfenster noch aufmachen konnte.
Und das Schöne ist ja, das war 2005.
Ja.
Und dann gab es diese Premiere.
Ja.
Ne? Ja, warst du
Royal
ja auch.
Premier. Ja.
Royal Premier, ganz genau. Und was war das, diese Royal Premier?
Royal Premier heißt, die Königin in persona oder jemand Hochrangiges aus der Königsfamilie nimmt an dieser Premiere teil. Das passiert dann, ich weiß nicht, ob einmal im Jahr oder also auf jeden Fall, wenn entweder die Queen Bock drauf hat oder wenn das so beschlossen wird. Ich weiß nicht, wann ein Film würdig ist, um eine Royal Premier zu machen. Auf jeden Fall kam sie dann, die Queen selber.
Erinnerst du dich an die Verhaltensregeln, die man dir wahrscheinlich explizit zugesandt hat?
Ja, man sandte mir ein Fax und da wurden einige Regeln genannt. Zum Beispiel, dass man der Queen nicht die Hand geben darf, bevor sie dir nicht die Hand gibt. Dass man einen Courtbau machen muss, also eine Verneigung. Dass man jeden Satz mit Your Royal Highness oder Your Majesty beenden muss.
Sehr gut.
Das weiß ich zum Beispiel noch. Und dann stand man da im Halbkreis und sie hatte so einen Zuflüsterer, der dann immer jeweils eine kurze Info über denjenigen sagte, den sie da begrüßen muss und mit dem sie ein kurzes Pläuschen halten sollte. Und Maggie Smith, dieses Luder, kniff mir kurz bevor die Queen auf mich dann zutrat, in den Arsch mal wieder. Und ich war dann so verdattert und nervös, dass ich, glaube ich, alles falsch gemacht habe. Also ich habe ihr gleich die Hand gegeben und auch keinen Satz mit Your Majesty, Your Royal Highness beendet. Und auch der Courtbau sah, glaube ich, sehr absurd aus.
Also ich glaube, du hast schon einen mit Your Majesty beendet, aber es war eine, ich möchte fast sagen, devote Antwort auf ihren Satz.
Ein Affront.
Ja, weil sie sagte,
Düsseldorf is the Media City in Germany. Und ich als Kölner, mir stellten schon die Nackenhaare auf. Und da wollte ich fast sagen, sag mal, spinnst du oder was? Du bist ja drauf, Elisabeth. Also, ja, nee, natürlich habe ich dann gesagt, yes, that's right, Your Majesty.
Da hat sie gedacht, oh Mann, ey, das war doch nur ein Scherz. Der Typ ist ja total blöd. Nein, sie wird gedacht haben, was für ein charmanter Junge. Es gibt noch eine andere schöne Geschichte, die du auch erzählen musst. Schließlich bist du ja Caucasian.
Sag mal, nach der Sendung denkt doch jeder, dass ich der größte Vollung. Aber immerhin habe ich dann ja nicht mehr den Stempel als der Nette, sondern einfach der Depp. Dann wie bei Bettina Wulff. Schon wenn man D-A-N eingibt, kommt schon Depp. ja, ich wusste tatsächlich lange nicht.
Das weiß kein Mensch, du darfst es nicht auflösen.
Nee. Okay. Das ist so, hast du sogar Mitleid mit mir.
Nein, du musst die Geschichte erzählen, aber das weiß sonst niemand. Wir alle, wir Radio 1-Hörer wissen das nicht, außer den paar Regisseuren, die jetzt zuhören.
Na komm, das weiß
ich nicht. Nein!
Nee? Ach so.
Oder da steht das nächste Mal, wenn du D-A-N eingibst, gleich noch Bettina und Deppen im Plural. Kann sein, dass ich die einzige Person bin, die es nicht weiß. Also, Es gab ein Casting, zu dem du gerufen wurdest.
Richtig.
In Amerika, glaube ich.
Ja, ich war das erste Mal in Los Angeles. Ganz aufgeregt. Junger Fratz. Gut, Berlin war schon gelaufen. Und deshalb haben die dann so riesiges Interesse vorgeheuchelt, die Amerikaner. Ich fuhr dann da also hin, alleine, ohne Betreuung. Und bekam ganz viele Drehbücher. Und das Lustige daran fand ich, dass jedes Mal in der Rollenbeschreibung in Klammern stand Caucasian. Und das fand ich komisch, dass ich dachte,
also
die Amerikaner,
Kaukasien geschrieben.
Und dann dachte ich, die Amerikaner, ist ja wieder typisch, wissen nicht so genau wie Europa, das ist ja alles eins. Und ging dann halt zu diesem Casting, da waren auch wirklich wichtige Leute von irgendeinem Studio, ich weiß nicht, ob es 20th Century Fox oder was war. Und ich wollte dann gleich einen Gag bringen, wie das meine Art ist. Und dann meinte ich ja, yeah, it's strange that I'm always here for parts to play Caucasian. Also ich soll ja immer einen Kaukasier spielen. Ich kann das natürlich gerne mit einem russischen Akzent anbieten. Und dann sah ich schon eine leichte Irritation in den Gesichtern. Und keiner lachte. Und es wurde immer schlimmer, weil ich den Gag natürlich weiter ausbauen wollte. Und irgendwann unterbrach mich dann einer in der Toilette. Sorry, Daniel, it's not a Russian, it's your race. Und dann habe ich, glaube ich, so ganz schlecht getan, wie ich das heute tue, als hätte ich das ja eigentlich gewusst. Und ich wusste, kennst du diese Termine, wenn man rausgeht, die Tür zufällt und du weißt, dass einer in dem Raum sagt, warte doch, der hört das, der hört das. Und dann nach 20 Sekunden lagen die, glaube ich, unterm Tisch. Also, seitdem bekomme ich keine Rollenangebote.
Also Kaukasier ist tatsächlich, oder Caucasian ist das die Bezeichnung, also nicht nur für den Kaukasier tatsächlich, sondern für einfach eine weißhäutige Person. Also ja. Du bist kein Schwarzer, sondern du bist ein Weißer.
Genau.
Und da steht einfach nur Caucasian. Ja. Das kann man doch aber auch gar nicht. Wie, wenn man einem,
also ich hab, na, könnte man schon wissen. Ich habe dann auch Freunde, durchaus auch in meinem Alter, die meinten, sag mal, bist du völlig bescheuert? Und ich meinte, yes, I can play it if you want. Und ja. What's wrong with you, Daniel? Well, we have another script here for a retard.
She's Caucasian too.
Aber bei deinem Quiz komme ich mir auch wieder so vor.
Nein, da, komm, da bist du super, da hast du gerade einen super Lauf, aber wir müssen jetzt Musik spielen.
Ja.
Und ich muss meine... Ich sehe aus wie Alice Cooper. Stone Roses spielen wir jetzt. Waterfall.
Großartig.
Noch ein, zwei. Müssen wir da nicht zusammen?
Meine Lieblingsband.
Aha, super.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit dem lustigsten Menschen der Welt, Daniel Brühl. Und jetzt mit einem Song, den ich extra für dich und all die kaukasischen, hätte ich fast gesagt, katalanischen Mitbürger hier in Berlin ausgesucht habe und Brandenburg. Spanish Rice, Clark Terry and Chico Farrell. Daniel Brühl ist heute zu Gast. Ein Mann, der nicht so ist, wie man denkt, und doch Romantiker. Also als ich gelesen habe, dass du sogar eine Zeit lang Maibäume jedes Jahr aufgestellt hast,
ja,
für deine Freundin.
Ja, der schönste Tag in Köln. Tatsächlich, wirklich. Weil ich war nie ein großer Karnevalsjeck und auch die anderen Sachen, die da so gefeiert wurden, kann man sein lassen oder feiern, aber eine Sache, auf die ich nie verzichten wollte, ist das Maibaumsetzen. Das finde ich wunderschön.
Dazu gehörte,
dass wir, meine Jungs und ich, in einen Wald fuhren und jeweils jeder versuchte für seine Angebetete den schönsten Birkenbaum zu finden. Eigentlich damals schon, glaube ich, halb illegal. Also man musste die kaufen, aber das war ja läppsch. Das heißt, man wollte schon selber einen absägen. Dann wurde der verziert mit Krepppapier und gerne auch mal mit selber bespielten
Tapes.
Tapes.
Oh, wie
ja,
schön.
Das hab ich, war meine Spezialität. Und dann wurde auf die Balkons geklettert die ganze Nacht. Und man tanzte dann in den Mai. Dann sind die Mädels irgendwann abgehauen. Und dann ganz spät nachts ist man mit einer Pulle Schnaps und Fahrrädern losgezogen und hat den Freunden jeweils geholfen, auch den Maibaum anzubringen. Weil manchmal war das gar nicht so einfach. Wenn das Mädel in der vierten Etage wohnte, da musste dann geklettert werden und das irgendwie an die Fassade angebracht werden, damit der Baum halt eben steht und auch nicht geklaut wird.
Das verbindet. Sind das dieselben Jungs, mit denen es auch jedes Jahr im Winter dieses Weihnachtsschwimmen gibt?
Ja, das ist aber wie so eine Frührentnertruppe. Ja, das liebe ich. Das ist eins dieser Rituale. Manchmal kam es jetzt vor, dass ich nicht mehr in Köln gefeiert habe, sondern entweder in Berlin oder in Barcelona. Aber wenn wir in Köln sind, gehen wir immer, machen wir Weihnachtsschwimmen.
Wie nett.
Ja.
Und sind aus dieser Gruppe ein, zwei Jungs dabei, mit denen du jetzt auch deine Tapasbar gemacht hast?
Nee, da ist kein Kölner, nee. Also Attilano González, mein Partner, ist in Bonn groß geworden. Aber da haben wir uns nicht, wir haben uns in Berlin kennengelernt. Wir kannten uns nicht von früher aus dem Rheinland. Es waren jetzt aber schon einige meiner Urkölner Freunde in der Bar und fand es auch toll.
Ja, wir reden jetzt natürlich mal über die Bar Raval. Ja. Spreche ich das richtig aus?
Ja, Raval.
Das ist ein A. Das ist ja da eben nicht richtig. Raval ist eher so ein B, ne?
Aber du kannst es rollen, das R.
Raval.
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 Okay, das wird nichts.
Nochmal.
Raval.
Raval.
Ja, sehr gut.
Ich muss dir nur auf den Mund gucken, dann geht
genau
das schon. Ja, das ist dieser Zwitter zwischen W und B, dieses Caballero.
Genau.
So. Die Idee, keine Ahnung, wie lange du die schon mit dir rumgetragen hast, aber eröffnet wurde die Bar letztes Jahr, glaube ich, am Görlitzer Park.
Mhm.
Ach komm, sag in welcher Straße.
Görlitzer Straße, Ecke Lübener Straße.
So, und gibt es da auch schon spanisches Frühstück?
Frühstück haben wir probiert, aber die Spanier sind nicht die Frühstücks-Champions.
Dürfen da nur harte Tür, nur Spanier, die da rein dürfen?
Wie bitte?
Gehen da nicht auch Berliner hin oder andere Touristen,
klar,
die da frühstücken wollen?
Nee, genau. Ja, nee, aber wir machen kein Frühstück
Ach,
mehr.
Ach, ihr macht kein
Frühstück. Wir machen kein Frühstück mehr, weil die Spanier sind keine Frühstücks-Champions und wir haben das eine Zeit lang dann versucht, aber der Berliner geht dann doch lieber in ein normales deutsches Lokal und bestellt seine Sachen. Wir wollten ja auch das spanische Frühstück sehr spanisch haben. Wir wollten ja da kein Müsli anbieten. Und der Deutsche isst aber dann doch lieber Schwarzbrot und Müsli. Und wir haben gemerkt, das Frühstück kommt nicht so gut an. Alles andere ist aber super. Es gibt auch jeden Montag Spanish Rice, um da bei dem Song zu bleiben, den wir gerade gehört haben.
Das ist ja ein schöner Zufall.
Mhm.
Was essen die Spanier denn zum Frühstück, wenn sie frühstücken?
Ja, also mein Opa zum Beispiel, Kaffee Kippe. Ne? Das ist dann so ein leckeres spanisches Frühstück. Wahlweise noch eine Aspirin. Und ansonsten gibt's, man kann sich ja leckere Sachen machen. So ist es nicht. Was ich zum Beispiel empfehle, ist ein Bauernbrot zu toasten. Dann ein bisschen Knoblauch, nicht zu viel. Ist ja noch früh am Morgen. Dann eine Tomate zermanschen darauf, ohne Haut. Also nicht Tomatenscheiben, sondern den Inhalt der Tomate zermanschen, reinreiben, Öl drauf, ein bisschen Salz und dann ein spanisches Omelett drauf. Das ist ein großartiges Frühstück. Ist
das
natürlich auch nichts für Leute, die jetzt irgendwie sich super gesund morgens
ja,
ernähren.
Ja, und auch nicht für die immer sagen, also ein Obstsalat, dann bin ich pappsatt, das reicht dann. So.
Mhm, genau.
Aber du bist ja auch ein Gerne- und Vielesser, was uns verbindet. Also da wusste ich das schon vorher, so eine Art von Verbindung zwischen uns herrschte, weil du auch jemand bist, der unleidlich wird, sobald er Hunger bekommt.
Ja.
Und was ich aber noch viel wichtiger und viel schöner finde, weil ich dachte immer, ich stehe damit alleine, mit diesem Negativmerkmal. Du teilst in Restaurants auch sehr ungern dein Essen.
Ja. Eigentlich völlig entgegen dieser Tapas-Kultur, weil da geht es ja darum, das ist ja was sehr Soziales, dass man immer vom anderen auch nascht. Aber am liebsten bestelle ich mir meine Tapas und esse die ganz alleine.
Und
vor allen Dingen, wenn es ein normales Gericht ist, teile ich sehr, sehr, sehr ungern.
Mhm. Und wenn man vor allem weiß, das ist was ganz, ganz Leckeres und der andere sagt, das hätte ich auch bestellt. Aber wenn du es bestellst, dann nehme ich was anderes. Das impliziert ja schon, ich werde von dir mitessen. Nein. Nein. Gut, du hast eine gewisse Affinität zu Käsewagen.
Ja?
Nein?
Hilf mir auf die Sprünge.
Nein, kann ich nicht. Ich habe
Käsewagen, was heißt Käsewagen?
Ja, ich dachte, dass du, nein, ich habe das irgendwo gelesen, dass du dir überlegst, welcher der richtige Käsewagen ist. Ich dachte jetzt vielleicht als Dessert, dass die Spanier auch vielleicht Käse zum Dessert, dann nein.
Käsewagen kenne ich aus Frankreich. Ich liebe das, wenn die mit ihrem kleinen Wägelchen kommen, wo so ganz viel Käse drauf ist. Aber eine besondere Affinität.
Nein, gut.
Nee.
Aber zu Kalkotz. Die ich jetzt aber nicht richtig ausspreche, oder? Wie werden die ausgesprochen?
Calzots.
Ach Mist.
Calzots.
Gut, und das sind wiederum Frühlingszwiebeln,
ja.
die wie zubereitet werden?
Das klingt ganz schön eklig, aber ich kann dir sagen, es wird auch dir schmecken. Und ich habe das in den letzten 20 Jahren, wenn ich Leute aus Deutschland mitgenommen habe, hat denen das allen geschmeckt. Klingt aber, sage ich gleich vorneweg, klingt ein bisschen komisch. Also es sind Frühlingszwiebeln, die werden gegrillt auf dem Feuer. Dann wird die schwarze, verbrannte Haut abgezogen. Ganz einfache Technik. Dann wird die weiße Spitze in eine scharfe Mandelsoße reingetunkt. Mm. Und dann isst man die Spitze ab und hat so einen Schlabberlatz.
Aber man hat es in der Hand. Man isst sie wie so Spargel sozusagen.
Genau. Und die werden in so einer Dachpfanne gebracht und man kann so lange und so viel essen, wie man möchte. Dann gibt es natürlich auch andere Gänge, aber das eigentlich Spannende daran sind die Calzots selber, also diese Frühlingszwiebeln. Und das gibt es nur in Katalonien. Das, also schon in Madrid werden die meisten Menschen nicht wissen, was das ist.
Und die gibt es aber bei euch auch in dem Restaurant?
Wir haben das einmal gemacht, da haben wir die importiert, weil das ist eine spezielle Art der Frühlingszwiebel. Es ist keine normale Frühlingszwiebel hier, die gibt es hier richtig nicht. Also die wächst nur dort und deshalb mussten wir die rankarren und haben die dann echt da am Görlitzer Park gegrillt und die Deutschen fanden es super.
Das imponiert mir. So, die letzte Runde. Du schaffst das. Wobei ich ganz schön weit vorne liege schon. So, ist der Nachbar dein Freund, gibt es keine schlechten Feste?
Stimmt.
Weißt du was, du bist voll reingefallen, weil ich so gestutzt habe bei Feste, ob das da wirklich steht. Und das hast du genau gesehen und hast gedacht, wenn sie so stutzt beim Ablesen, dann hat sie das sich selbst überlegt. Ne? Habe ich auch mit Absicht gemacht, ist falsch.
Oh Mann,
super!
Du nervst.
7 Punkte. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du jemand bist, der schlecht verlieren kann.
Doch, total.
Du machst doch so Spiele. Du machst doch auch Spiele mit Frauen. Machst du das Ja- und Nein-Spiel noch?
Nee.
Aber das hast du mal gemacht mit Frauen.
Kann sein, ja.
Ach so, du erinnerst dich nicht und willst dir aber jetzt. Willst du dir oder mir die Blöße nicht geben? Und da war noch was anderes, was du spielst. Ja, das finde ich noch heraus. Okay, letztes Ding hier. Vorletztes Ding. Folge der Straße und du wirst das Gasthaus erreichen.
Ja, stimmt.
Ja, stimmt.
Es ist ja auch ein ganz einfaches Konzept zu erkennen. Das erste stimmt immer nicht und das zweite stimmt. Meinst du, wie viele Runden müsste man noch spielen, bis ich das mal begriffen habe?
Habe ich die schon vorgelesen? In einem Haus mit vielen Türen ist es niemals still?
Das stimmt nicht.
Ja gut, ich kann zum Beispiel gut verlieren, zumal ich gewonnen habe. Ist ja auch ganz egal. Wir kommen jetzt zu deinem vorletzten Song. Toll, das hätte ich ja niemals gedacht. Was war denn das andere Spiel, das du gespielt hast? Das Ja-Nein-Spiel? Ach, du hast deinen Freundinnen Songs von Fabrizio De André vorgespielt.
Ja, hätte ich auch heute als Song mitbringen
Hast du nicht
können.
Gemacht?
Hätte ich nicht gemacht. Ich dachte, habt ihr nicht. Hättet ihr gehabt, ganz ehrlich?
Hättest du doch mitbringen können. Ich meine, im RBB-Archiv ist vieles.
Du, was verlangst du denn noch, jetzt hier noch mit einem riesen Karmen
Käsewagen anzukommen? Wer macht denn hier Werbung für so ein Buch, das ich im Leben nicht gelesen hätte? Das stimmt nicht. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. For Tomorrow heißt das Lied, das du von Blur mitgebracht hast.
Ja.
Nun,
ja.
Historia.
Bisschen was. Ich habe damals einen Austausch gemacht mit Paris. Und es war wirklich so der Übergang vom bisschen langweiligen Typ, der nicht so recht weiß, wohin mit sich und so, zum super coolen Typen.
Der du heute bist.
Der ich heute bin, geblieben bin.
Ja.
Und weil das war die Zeit, wo es mit der Band losging und so. Und ich weiß noch, dass ich mit meinem Iva Walkman diesen Song rauf und runter gehört habe in Paris und plötzlich war das Leben wunderbar. Es existierten plötzlich Mädchen, in die man sich verliebt hat.
Die existierten ja vorher
so.
Auch schon.
Ja,
Julie war ja deine erste große Liebe. Man muss sich,
genau.
Ich meine, zuerst denkt man, es ist süß. Ja, der Daniel denkt sich eine Freundin aus.
Ja.
Julie.
Die existierte nämlich nicht, also nur in meiner Fantasie.
Ja, in deiner Fantasie, was ja auch nicht, das ist ja, jeder Psychologe würde sagen, das ist süß, das gehört zu dem Alter dazu, das ist völlig unbedenklich.
Was sagst du?
Als ich dann wiederum erfuhr, so möchte ich es mal nennen, dass du...
Ja.
Eine Platte von den Smiths signiert hast.
In ihrem Namen.
In ihrem Namen, für dich. Du hast Julies
das ist nerdig, ne?
Handschrift nachgemacht, für dich.
Die habe ich heute noch, die Platte.
Da habe ich gedacht, oh Mann.
Mit dem Typen stimmt was nicht.
Mit dem Typen stimmt was nicht, habe ich gedacht. Gut, aber machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Blur for Tomorrow.
He's a 20th century boy.
For Tomorrow Blur, mitgebracht von Daniel Brühl. Sie können uns eine E-Mail schreiben, wenn Sie möchten, wenn Ihnen danach ist, hörbar@radio1.de. Und Sie können diese Sendung auch als Podcast nochmal anhören, wie auch die vergangenen 51 oder so. Habe ich aber vorhin auch schon mal gesagt. Eine Quizfrage. Wir brauchen ja noch eine Quizfrage, weil hier warten drei signierte Bücher. Ein Tag in Barcelona, geschrieben von Daniel Brühl. Und ich lege Ihnen das Buch so oder so ans Herz. Mache ich wirklich. Aufgezogen wie so ein kleiner Städteführer, wenn man so will. Also du führst schon von Ort zu Ort. Du beschreibst auch, wie es da ist und wie man da hinkommt.
Ja. Und da sind Geheimtipps von mir auch drin, ja.
Aber nicht die Geheimtipps. Die hast du
dir
ja auch
immer noch. Aber ich gebe dem Leser damit einen Anreiz. Ich gebe gewisse Pisten vor. Es ist wie so eine kleine Schnitzeljagd dann. Also man kann Sachen dann auch finden. Die Geheimtipps kann man schon auch finden.
Da sind einige Fotos bei, schöne Illustrationen. Also ist wirklich ein nettes Buch. Ein Tag in Barcelona. Und gewinnen können Sie es, wenn Sie mir beantworten können. Wie hieß der Film, den Daniel 2006 mit Jürgen Vogel drehte? Das ist eine super Frage, weil Jürgen Vogel wird nämlich auch irgendwann demnächst hier zu Gast sein. Ja.
Schön.
Wie hieß der Film, den Daniel Brühl 2006 mit Jürgen Vogel drehte? So, schicken Sie uns die richtige Antwort an hörbar@radio1.de. Am besten gleich Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer drauf, dass wir Sie im Falle eines Gewinnes auch benachrichtigen können. So, dann entnehme ich nicht nur deinem Buch, sondern auch natürlich der aktuellen Presse, ist ja gar nicht mehr so aktuell, den Spaniern wurde ja die Siesta genommen. Oder sie haben sie sich selbst genommen. Erstens, wie kommen sie damit klar? Und zweitens, die zweistündige Mittagspause gibt es doch aber trotzdem.
Genau.
Wie unterscheidet sich jetzt das eine vom anderen?
Ja, vorher gab es halt 2 Stunden Mittag und dann noch 2 Stunden Siesta. Nee, die die Spanier haben jetzt gemerkt, dass Afrika eben nicht unter den Pyrenäen anfängt. Das ist jetzt sehr, sehr europäisch geworden und sie müssen, vor allem in der momentanen Situation, wo sie ja sehr krisengebeutelt sind, härter rangenommen werden, mehr arbeiten und müssen sich an den europäischen Rhythmus wirklich orientieren. Und deshalb gibt es leider diese wunderbare Siesta, diese jahrhundertealte Tradition nicht mehr. Und trotzdem, wie gesagt, zwischen 2 und 4 ist kompletter Stillstand in Spanien. Das ist diese heilige Mittagspause. Und viele machen das jetzt so, dass sie schneller essen und dafür sich noch ein Stündchen oder ein halbes hinlegen.
Waren das wirklich 4 Stunden? 3 Stunden? 4 Stunden?
Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Klingt extrem.
Das klingt sehr, viel, ne? Ja, das klingt wirklich viel, aber ich überlege
die jetzt. Haben dann aber auch, glaube ich, länger gearbeitet.
Ja, das mit Sicherheit, ja. dass die Läden.
Die essen ja doch erst um 22, 23 Uhr, ne? Das ist irgendwie. Komplett anderer Rhythmus. Ich liebe den aber sehr. Diesen Nachtrhythmus als Kind fand ich das schon fantastisch und dabei ist es auch geblieben. Also ich habe da kein Problem mit mich da anzupassen. Für viele Deutsche ist es ja eine Zumutung, 22 Uhr zu essen. Ne?
Das nächste Mal dann wieder, finde ich. Also ja. Das zweite Abendessen kann ich gut um 10 nochmal zu mir nehmen. Jetzt werden viele Cineasten und Brühl-Fans sagen, Mensch, ihr habt kaum über Filme gesprochen. Das können Sie alles, ist mit dem Film, das können Sie alles selbst nachlesen. Aber es gibt einen Film, der mich tatsächlich sehr interessiert. Der kommt aber erst in einem Jahr, ziemlich genau sogar in einem Jahr, glaube ich, in die Kinos. Rush. Darin spielst du Niki Lauda.
Ja, that's incredible, huh? That's absolutely incredible.
Du hast auf jeden Fall eine Frisur, die dieser Zeit...
Ach so, jetzt gerade?
Da, ich habe ein Sexfoto gesehen.
Ach so.
Naja, das ist schon ein sehr entschiedener Seitenscheitel mit ehrlichen Koteletten und so einer... Und sag mal, haben sie dir so Zähne aufgeklebt?
Ja, nicht nur aufgeklebt, sondern wirklich drauf gesetzt. Das ist wie so eine Schiene. Aber das ist so sehr Niki Lauda, also das ist einfach, das fällt so auf, dass es doof gewesen wäre, das nicht zu machen. Ich habe wirklich gesagt, auch dem Regisseur, wirklich in die Vollen. Also da muss, natürlich muss auch das Ohr irgendwann ab, ne? Aber es müssen auch Zähne dran und es muss ein österreichischer Akzent sein. Also weil ich finde das immer doof, wenn man da so die Handbremse anzieht und sich das nicht traut. Weil das ist natürlich eine extreme Figur, dieser Typ, und eine extreme Rolle, aber das wäre doof gewesen, da irgendwas wegzulassen, weil es komisch aussieht oder so. Also ich habe dann wirklich diese unangenehmen Zähne tragen müssen und und die Koteletten und alles, was dazu gehört.
Du kannst ja alles tragen.
Oh,
du kannst ja alles tragen.
Du aber auch, ey. Du
jetzt
aber auch.
Hör auf, bevor es hier zu spanisch wird, flüchten wir uns ins Ende, würde ich sagen. Ich lege Ihnen ans Herz, gehen Sie in die Tapasbar, in der ich selbst noch nicht war, aber in der Sie mich demnächst sehen können. Ich gucke nochmal auf meine kleine Liste. 7 Umsonstportionen von irgendwas. Sind da auch Getränke? Aber ich kann für einen Strich auch ein Getränk, kann ich auch einen lösen,
ja,
oder?
Ja. So, hattest du schon eins?
Ich habe dir zum Beispiel. Ich habe dir zum Beispiel nicht vorgelesen, das hättest du sofort. Ein reicher Mann teilt Wein und Brot, ein armer Mann teilt alles. Auch das wäre natürlich nicht echt gewesen. Aber ein schönes spanisches Sprichwort zum Abschied vielleicht. Gewohnheiten, ja, lieber Daniel, sind zuerst wie Spinnenweben, dann wie Drähte.
Oh, ja, das ist sehr schön.
Think about it.
I will.
Und das ist nicht von mir. Und
I will write it down.
Okay. No, you have to leave it in your brain. Yes, okay.
So,
was ist denn hier zum Schluss noch? Achso, also aktuell gibt es jetzt keinen Film, den wir so... Nicht, ne? Der jetzt so...
Ich freue mich sehr auf Dreharbeiten jetzt mit Anton Corbijn. Spiele ich zwar nur eine Nebenrolle, aber mit dem fantastischsten Kollegen, vielleicht dem besten Schauspieler, den ich im Moment, an den ich so denken kann, Philipp Seymour Hoffman.
Oh.
Eine John le Carré-Verfilmung. Most Wanted Man in
Und
Hamburg.
Und wo? In Hamburg?
Mhm. Ich freue mich auch wieder auf Hamburg. Ich war da so lange nicht richtig.
Ja, das Wetter ist auch schön. Da.
Ja, herrlich.
Ja. Gut, wir hören auf mit Morrissey.
Oh, herrlich.
Hold on to your friends.
Mhm.
Das tust du ja.
Yes.
Weltweit. Gracias für deine, sag mal, Anekdoten, sagt
sí,
man so?
Sí, anécdotas. Y gracias, Bettina. Ah. Ahora somos amigos, eh?
Ah, sí, forever.
Vamos a bailar.
Radio 1. Hörbar Rust.